Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir zeigen Ihnen gleich verborgene Schätze in Bulgarien, wo abseits der Küste einstige Königsgräber heute zum Weltkulturerbe gehören. Danach geht es in die Heidelbeeren, genauer gesagt nach Enzklösterle, das sich offiziell Heidelbeerdorf nennt und quasi am Blueberry Hill des Schwarzwalds liegt. Es war die Traumstadt vieler Maler und Poeten und von diesem Mythos lebt Tanger noch heute. Irgendwie sind Paul Bowles und andere Dichter, die die marokkanische Hafenstadt in den 30er Jahren aufsuchten, nach wie vor dort präsent. Dem Wasser noch näher kommen wir beim Schippern durch die Elbtalauen bei Hitzacker. Nein, nicht in einem Kanu, sondern wie die Menschen der Bronzezeit, in einem Einbaum. Und auch wenn es noch fast 5 Monate sind bis Weihnachten, aber Ihnen vielleicht schon der Sinn steht nach etwas Abkühlung und Lametta, dann sind Sie richtig in Rovaniemi in Finnland, wo der Santa Claus auch jetzt schon Besucher in seinem Park empfängt. Wer an Bulgarien denkt, denkt wahrscheinlich zuerst an die beliebte Schwarzmeerküste. An den weiten Sandstränden herrscht im Sommer Hochbetrieb und so manche Urlauber, denen Mallorca zu teuer geworden ist, fahren nun an die bulgarische Küste. Unter diesem Billig-Image leidet der Tourismus, denn das Balkanland hat viel mehr zu bieten als nur Trubel am Meer. Wer sich weiter ins Landesinnere begibt, trifft auf Zeugnisse Jahrtausende alter Geschichte. Vieles gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, wie zum Beispiel das berühmte Rila-Kloster, Wahrzeichen des Landes, aber auch Königsgräber und bei uns eher unbekannte Zeugnisse der Thrakerzeit. Eva Fürzlaff nimmt uns mit zu Bulgariens verborgenen Schätzen.
Quer durch Bulgarien zieht sich das Balkangebirge, trennt den Norden vom Süden. Der berühmte Schipka-Pass war schon in der Antike umkämpft und dann im russisch-türkischen Krieg 1877-78. Auf einem Gipfel über eine elendlange Steintreppe zu erreichen, erinnert ein gewaltiges Feldsteinmonument an die Befreiung des Landes von der Osmanenherrschaft. Kazanlaken, der Ebene südlich, wurde im 14. Jahrhundert eigens zum Schutze des Schipka-Passes gegründet. Das Weltkulturerbe am Stadtrand stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christi. Das thrakische Grabmal nahe der antiken Thrakerhauptstadt Seutopolis.
The tomb was accidentally found 1944 by soldiers who were digging trenches.
Soldaten haben zufällig das Grab gefunden, 1944 beim Ausheben von Schutzgräben. Ein enger Gang führt in eine kleine Grabkammer. Viktor Kantschew verweist auf deren reich bemalte Kuppel.
Depicts shows us a funeral feast because for the Thracians the death was not a sad event, but it's a joyful event.
Die bestens erhaltenen Fresken zeigen ein Begräbnisfest. Für die Thraker war der Tod nichts Trauriges, sondern Grund zur Freude. Folgte ihm doch der Übergang in eine bessere Welt. Da der Park für Busse gut zu erreichen ist, dabei jeweils nur 4 Personen gleichzeitig die Grabkammer betreten dürfen, kann die Warteschlange lang sein. Auch das Königsgrab von Sveshtari ist Welterbe und eine Hinterlassenschaft der Thraker, die den Balkan noch vor der Römerzeit geprägt haben. In der welligen Landschaft wurden etliche Hügelgräber entdeckt. Jeweils ein Vorraum und eine Grabkammer, aus großen Steinquadern errichtet, darüber ein Erdhügel aufgeschüttet. Eines ist besonders prächtig ausgestaltet und wird deshalb das Königsgrab genannt. Nahe einer antiken Stadt, es könnte Heles gewesen sein, nur fehlt der Nachweis. Und in Rumänien meint man, Heles wäre dort gewesen. Egal, das Königsgrab ist etwas ganz Besonderes.
Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christi war ein starkes Erdbeben. Das Erdbeben hat die Stadt bis zu Grunde vernichtet. Es sind nicht Stein auf Stein übrig geblieben. Und deswegen sagt man, es ist erstaunlich, wie gut das Grabmal erhalten geblieben ist.
Das Gewölbe hielt stand. die 10 Steinplastiken an den Wänden der recht großen Grabkammer, halb Frauen, halb Pflanzen, scheinen in einem Ritualtanz erstarrt zu sein. Die beiden anderen zugänglichen Gräber sind deutlich einfacher und kleiner. Valentina Georgieva erzählt auch von Opfertieren.
In den kleineren Grabmälern werden normalerweise 1, höchstens 2 Opfertiere entdeckt. Hier hat man zum Beispiel Knochen von einem Hund und von einem Hahn gefunden. Und da, wo Pferde erscheinen, heißt es, hier ist einer von hohem Range begraben worden. Im Königsgrabmal hat man 6 Pferdeskelette gefunden.
Das thrakische Königsgrab mit seinen ausdrucksstarken Figuren ist ebenfalls beachtliche 2400 Jahre alt. Hier liegen die Ausgrabungen mitten im Acker. In Sofia und Plovdiv werden Bauten aus der Thraker- und Römerzeit in die moderne Stadt einbezogen. So läuft man in einem Fußgängertunnel auf original römischer Straße. Eine Sofioter U-Bahn-Station hat römische Wände. In einer Einkaufsstraße in Plovdiv guckt man runter auf die ausgegrabene Nordkurve der antiken Arena, die jetzt als Café genutzt wird. Und im römischen Amphitheater finden große Konzerte statt. Nicht weit von der quirligen Schwarzmeerstadt Varna, eine knappe Autostunde landeinwärts, liegt Madara. Ein Stück ab vom Dorf steigen wir viele Stufen hoch bis zur Felswand. In 23 Metern Höhe ist trotz der Verwitterung das Relief gut zu erkennen. Der Reiter von Madara. Pferd und Reiter, gefolgt von einem Hund. Die Jagdszene zeigt den Reiter als triumphierenden Herrscher. Er hat einen Löwen erlegt.
So-called Madara Horseman. We believe that represents one of the earliest Bulgarian rulers.
Hier ist wohl einer der ersten bulgarischen Herrscher dargestellt, sagt der Archäologe Miroslav Dimitrov. Darauf deuten die Inschriften aus dem frühen 8. Jahrhundert. Außerdem sind hohe, schweißtreibende Stufen in den Fels gehauen, als Aufstieg zu den alten Festungsmauern oben auf dem Plateau.
The area around the Madara Horseman was inhabited even from the Neolithic times. It was used as a ritual center by the Thracians.
Das Gebiet war schon in der Steinzeit bewohnt, war ein Heiligtum der Thraker und später der Christen. Zwischen den alten Mauern stehen Zelte, liegen Schlafsäcke. Denn für manche ist es ein besonderer Kraftort.
Some people believe it has very strong energies connected with the site. But to me it's more of a historical site and very interesting.
Doch der Archäologe sieht hier nur den besonders interessanten historischen Platz. Von oben überblicken wir eine weite Ebene. Die Festung hat die früheren Hauptstädte Pliska und Preslav geschützt und den Weg von der Küste ins Landesinnere. Von Madara sind es nur 10 Kilometer Luftlinie bis Pliska, der ersten Hauptstadt des frühmittelalterlichen Bulgariens.
The total area of the medieval city is 23 square kilometers. It's very large. It was maybe one of the largest cities in early medieval Europe.
Mit 23 Quadratkilometern war Pliska um 800 eine der größten Städte im damaligen Europa. Mit Steinplatten belegte Straßen, Mauerreste und Fundamente sind erhalten. Allein die innere City mit Zarenpalast, Verwaltung und herrschaftlichen Wohnvierteln hatte mit 500 Hektar ein heute noch beeindruckendes Ausmaß und 12 Meter hohe Steinmauern. Doch nachdem sich die alten Eliten gegen die Christianisierung auflehnten, wurde das 30 Kilometer entfernte Preslav zur Hauptstadt.
People lived here until the end of the 11th century. After that, for maybe 500 or 600 years, it was abandoned.
Bis zum Ende des 11. Jahrhunderts war das historische Pliska bewohnt, wurde dann aufgegeben und vergessen. Im 17. Jahrhundert kamen die Türken, zerstörten die alten Mauern und verbauten die Steine anderswo. Trotzdem lohnt sich ein Besuch des weitläufigen historischen Areals. Der Fluss Russensky Lom südlich der Stadt Russe hat sich tief eingeschnitten in ein Kalksandsteinplateau und löcherige Felswände hinterlassen. Das Welterbe hier stammt aus dem 13. Jahrhundert. Kirche und Felsenkloster bei Ivanovo. Kleinere Höhlen dienten den Mönchen als Unterkünfte. Größere Höhlen haben sie mit Hammer und Meißel weiter vergrößert, haben Wände und Decken verputzt und bemalt. Die Kirche mit eindrucksvollen Fresken weit oben in der Felswand ist nur über steile Pfade zu erreichen. Im Bergdorf Abanassi bei Veliko Tarnovo betreten 4 Sänger eine Kirche und füllen sie mit ihren Stimmen. Abanassi war kein Bauerndorf, sondern ist durch Handwerk und Handel reich geworden. Es gibt auch bescheidene Häuschen, doch die meisten zeugen von Wohlstand, der hinter dicken Mauern und hohen Holztoren verborgen wurde. Besonders sind auch die alten orthodoxen Kirchen. Von außen wirken sie sehr bescheiden, fast wie ein Stall. Flach sind sie aus Bruchstein gemauert und haben keinen Kirchturm. Denn fast 500 Jahre lang gehörte Bulgarien zum Osmanischen Reich. In dieser Zeit konnten zwar Kirchen gebaut werden, sagt Stojan Bogdanov, aber
nach türkischen Vorschriften durften sie nicht hoch und prunkvoll sein. Es gibt da verschiedene Auffassungen von bulgarischen Historikern. Die einen sagen, die Kirchen dürften nicht höher als ein reitender Türke sein.
Wobei Pferde den Türken vorbehalten waren. Bulgaren mussten auf Eseln reiten. Innen sind sämtliche Wände der Kirchen und die Tonnengewölbe kunstvoll mit Ikonen bemalt. Eine der Kirchen in Abanassi ist nationales Kulturgut und Museum. Nusha Georgieva erzählt.
In Bulgarien gibt es keine andere solche Kirche seit dieser Zeitspanne, 17. Jahrhundert, die so reich ausgemalt ist. Mit so interessanten Wandmalereien, mit so seltenen Ikonografie-Szenen. Und deswegen kommen hier viele Leute.
Um solche bulgarischen Besonderheiten zu verstehen, ist ein kleiner Ausflug in die jüngere Geschichte nötig.
Im 19. Jahrhundert gibt es 3 russisch-türkische Kriege. Der dritte von 1877-78 bringt Bulgarien die ersehnte Freiheit. Und nach dem ersten Krieg 1828 lockert sich die Verwaltung in der Türkei. Und hier ändert sich auch die Situation der Bulgaren. Die Gesetze werden etwas gelockert.
Die Bulgaren sprechen von ihrer nationalen Wiedergeburt. In dieser Zeit durften schon mal Kirchtürme gebaut werden, zumindest in der Nähe der alten Kirchen.
Ist sozusagen die Antwort auf das türkische Minarett. Die Bulgaren waren ja sehr stolz, dass sie so einen Uhr- oder Glockenturm neben der Kirche bauen konnten.
Die prächtigen Kathedralen in den großen Städten entstanden dann erst um 1900, nach Ende der osmanischen Herrschaft. Das Städtchen Trefna im Balkangebirge ist schon lange ein Zentrum der Holzschnitzer. Ein Bürgerhaus von 1800 mit besonders prachtvoll geschnitzten Zimmerdecken wurde zum Schnitzereimuseum. Mit Hirtenschnitzerei, sakraler Kunst und aufwendig verzierten Türen, Säulen, Zimmerdecken. Und in der alten Geschäftsstraße kann man immer noch Schnitzern bei der Arbeit zusehen. Svilen Stojanov schnitzt eine Ikonenwand für eine Dorfkirche. In den orthodoxen Kirchen steht vorn kein Altar. In der Regel wird die ganze Breite von einer Ikonenwand eingenommen.
Seine Werke sehen aus wie richtige Skulpturen. Dieses tiefe Relief ist auch so, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber dafür sieht es dann noch schöner aus und hat noch mehr Volumen und Tiefe.
Bei anderen Welterbestätten, dem Reiter von Madara, dem thrakischen Königsgrab von Sveshtari, im Felsenkloster von Ivanovo, ist man als Besucher auch nicht ganz allein. Doch eng wird es nun wirklich nicht. Anders im berühmten Rila-Kloster. Draußen stauen sich die Busse, drinnen drängen Touristen aus der ganzen Welt und Bulgaren, die ihr Nationalheiligtum besuchen, wie die Studentin Arina Kristova.
Saint Ivan von Rila was the first monk in general.
Der heilige Ivan von Rila war der erste Mönch überhaupt. Mit seinen Anhängern gründete er im 10. Jahrhundert die Einsiedelei. In einem Gebirgstal auf über 1100 Metern Höhe, vom Dorf Rila 20 Kilometer rein ins Gebirge. Daraus wurde das Kloster. Nachdem ein Brand große Teile zerstört hatte, geriet der Wiederaufbau in der Epoche der Wiedergeburt zum nationalen Prestigeprojekt. Bis zu viergeschossige Zellentrakte umschließen die byzantinisch anmutende Kirche wie eine Festung. Die Kirche ist außen und innen reich bemalt, die komplette Bibelgeschichte. Und vor allem außen gibt es viele Fresken mit Teufeln.
Because those times the people were illiterate and just to understand what is the message of the church, they had to see it somehow in the understandable way.
Da die Menschen nicht lesen konnten, hat man ihnen so die Bibel verständlich gemacht. Und die vielen Teufelsszenen sagen ihnen, mit dem richtigen Glauben kann der Teufel dir nichts anhaben. Das Rila-Kloster gehört ebenfalls zum Weltkulturerbe. Doch in den bulgarischen Bergen gibt es viele Klöster, kleine, große, die auch einen Besuch lohnen. In manchen kann man auch übernachten. Und alle liegen versteckt weit ab vom nächsten Dorf.
Die türkischen Räuber, die sogenannten Kırcalı, die überfallen sehr oft die Kloster, Kirchen, plündern. Und deswegen sind meistens die Kloster so versteckt in den Bergen mit ganz hohen, bis zu 4 Meter hohen Mauern. Es gab ja Kloster wie das Rila-Kloster zum Beispiel, wie Başkovo-Kloster. Die haben ja Leute engagiert, die bewaffnet waren und die haben immer die Kloster vor den Überfällen geschützt. Panduren heißen diese Leute.
In den Klöstern wurden Literatur und Schrift gepflegt in der osmanischen Zeit. Deshalb sind sie noch immer wichtig im bulgarischen Selbstbewusstsein. Und so wird zum Gebet gerufen. Ein Mönch schlägt auf ein Holzbrett. Am Südrand der Hauptstadt Sofia zählt die Kirche von Bojana zum Welterbe. Eine kleine Kirche mit einzigartigen Fresken von etwa 1250. Ausdrucksstarke Gesichter beeindrucken. Wer in Bulgarien auf Entdeckungsreise geht, findet viele Schätze. Die meisten verborgen ein Stück ab der großen Wege. In den Städten genauso wie in versteckten Tälern oder auf dem Acker.
Eva Fürzlaff war im bergigen Binnenland Bulgariens unterwegs, in Kirchen, Klöstern und Königsgräbern, die heute zum Weltkulturerbe gehören. Und wir bleiben musikalisch noch ein wenig in Bulgarien mit dem Valery Dimtschew-Trio, das uns jetzt in einen Tulpengarten entführt. Tanga liegt nur eine 2-tägige Schiffsreise von Marseille entfernt. Ein netter Ausflug immer an der spanischen Küste entlang. Und wenn Sie auf der Flucht vor der Polizei sind, oder wovor auch immer, denn Fluchten gibt es viele, dann kommen Sie unbedingt hierher. Umgeben von Hügeln und vor sich das Meer, liegt Tanga wie ein weißer Umhang auf der nordafrikanischen Küste. Die Stadt ist international und bietet 8 Monate im Jahr, von März bis November, ein angenehmes Klima. Es gibt traumhafte Strände mit Sand wie Puderzucker und einer erfrischenden Brandung. Das Nachtleben ist weder spektakulär noch sonderlich vielseitig, aber Nachtschwärmer brauchen nicht vor dem Morgengrauen ins Bett zu gehen. Was weiter nichts Besonderes ist, da die meisten Leute am Nachmittag schlafen und selten vor 10, 11 Uhr am Abend gegessen wird. Ansonsten ist an Tanga fast alles außergewöhnlich. Und ehe Sie hierher kommen, empfehlen sich 3 Dinge. Lassen Sie sich gegen Typhus impfen, heben Sie Ihre gesamten Ersparnisse ab und sagen Sie Ihren Freunden Lebewohl. Denn es ist gut möglich, dass Sie sie nie wiedersehen. Der Ratschlag ist durchaus ernst gemeint, denn die Zahl derjenigen, die nur für einen kurzen Urlaub nach Tanga kamen und dann jahrelang hier hängen geblieben sind, ist erschreckend hoch. Tanga ist ein Bassin, aus dem man nicht wieder herauskommt, ein zeitloser Ort. Die Tage dort ziehen vorbei wie der Schaum auf einem Wasserfall. Das hat Truman Capote 1949, also vor 70 Jahren, über Tanga geschrieben. Wie lebendig der Mythos von damals noch ist und wie es dort heute aussieht, Das und noch einiges mehr erfahren Sie gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und weiter geht es mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Beim Sonntagsspaziergang begleitet sie Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir schippern gleich mit einem Einbaum auf den Elbtalauen bei Hitzacker, legen an in Tanger in Marokko und besuchen schon einmal den Santa Claus in Finnland, der auch im Hochsommer zur Audienz bittet. Dafür brauchen wir aber etwas Wegzehrung und begeben uns deshalb gleich auf Heidelbeersuche. On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. Unser Blueberry Hill, den wir jetzt aufsuchen, liegt im Schwarzwald. Hier gibt es gerade viele Blaubeeren bzw. Heidelbeeren. Sie schmecken fantastisch fruchtig, beerig süß und intensiv. Und wer sie gekostet hat, dem sieht man es meistens auch an. Ganz ohne Heidelbeerflecken kommt man selten davon. Wer Glück hat, findet Heidelbeeren jetzt im Wald, geht vielleicht immer der Nase nach, ortet sie an dieser Mischung aus würziger Waldluft und Beerensüße. Im Laden findet man richtige Waldheidelbeeren ja nur ganz selten, denn sie zu pflücken ist eine echte Plackerei. Doch, ich sage Ihnen, es lohnt sich, selber in die Heidelbeeren zu gehen, wie man im Schwarzwald sagt. Hier im nördlichen Teil gibt es sogar ein Heidelbeerdorf, in dem sich Juli und August alles um die kleinen schwarzblauen Perlen dreht. Meine Kollegin Marion Trutter hat sich in Enzklösterle in die Büsche geschlagen und kam mit blauen Fingern und Lippen wieder zurück von ihrer geführten Heidelbeertour.
So, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich heiße Manfred Senk, bin Förster im Ruhestand und ich habe heute das Vergnügen, mit mir auf dieser Heidelbeertour zu gehen. Das Thema ist nicht Sammeln und auch nicht Verwertung der Heidelbeere. Bei mir geht es um die Bedeutung der Heidelbeere im Ökosystem.
So 10, 12 Besucher sind es, die sich an diesem Julimorgen um den Förster scharen. Die meisten von ihnen Urlauber im Schwarzwalddorf Enzklösterle. Keine 5 Minuten schnaufen die Wanderer steil bergauf, da stehen sie schon mitten im Wald, umgeben von tausenden Heidelbeersträuchern. Sonnenstrahlen flirren durch die Zweige, die Vögel spielen ihr Morgenkonzert, es riecht nach Waldboden und süßen Beeren. Seit Jahrtausenden ist die Heidelbeere im Schwarzwald heimisch und bis heute für das Leben im Wald von immenser Bedeutung.
Um diese Jahreszeit ist es die Hauptnahrung der Auerhühner. Wenn die Beeren reif werden, und das muss man sich immer vorstellen, diese erwachsenen Auerhähne haben ein Gewicht von 5 bis 6 Kilo, dann frisst so ein Hahn jeden Tag 2 Kilo Heidelbeeren. Die Heidelbeere schafft aufgrund ihrer dichten Struktur auch dann wieder Habitate, die für die anderen Lebensformen in den Hochlagen des Schwarzwaldes von erheblicher Bedeutung sind.
In den dunklen Tälern zwischen Freudenstadt und Wildbad ist die Heidelbeere seit jeher auch eng mit dem Leben der Menschen verbunden. Und so süß die blauschwarzen Früchtchen auch schmecken, ihre Ernte war früher alles andere als ein Zuckerschlecken. Das erfahren auch Besucher, wenn sie im Sommer nach Enzklösterle kommen. Das Dorf bezeichnet sich nämlich heute hochoffiziell als Heidelbeerdorf. Es gibt einen Heidelbeerweg und Heidelbeerwochen, ein Heidelbeerhaus und eine Heidelbeerprinzessin und es gibt die Heidelbeeroma. Heide Schmidt ist die Geschichtenerzählerin, das lebende Gedächtnis einer längst vergangenen Zeit, als Heidelbeerpflücken lebensnotwendig war und wirklich ein hartes Brot.
Ich wurde schon als 4-jähriges Kind zwischen die Stöcke gesetzt und musste mein Körbchen füllen, weil man das als Nahrungsmittel brauchte. Wir mussten das wirklich machen, meine Mutter und meine Tante, die wurden im Lastwagen weiter weggefahren, wo es mehr Beeren gab und es wurde abends verkauft und da hatten die Mütter wieder etwas Geld. Die Touristen, die hierher kommen, die machen das aus Freude die Hände sind blau, die Zunge wird blau, wenn man Heidelbeer isst. Das ist dann heute alles viel mehr Spaß und Freude gegenüber früher.
Wer sich weder den Rücken krumm noch die Finger schmutzig machen möchte, kann das schwarze Gold natürlich auch kaufen. Zum Beispiel im Heidelbeerhaus von Toni Gubser und seiner Frau, einer Mischung aus Laden und Café. Die frische Ernte des Tages lagert in einem kleinen Raum hinter dem Laden. 30 Kilo geballtes Waldaroma für die Nase. Vorne stapeln sich in den Regalen Heidelbeermarmeladen und Gelees, Wein und Likör, Heidelbeeren in Honig und in Schokolade. Man findet Wildschweinterrine mit Heidelbeeren, Heidelbeersenf, Bilder, Tischdecken und dekorative Herzen mit den hübschen Früchtchen drauf. Und auch für den nimmer endenden Heidelbeergenuss zu Hause haben die Gubsers gesorgt.
Wir haben sogar Waldheidelbeerstauden, wo in einer Gärtnerei gezüchtet wurden, wo wir jetzt hier verkaufen, wo dann jemand mitnehmen kann in seinem eigenen Garten mit einer Pflege- und Pflanzanleitung dazu.
Aber erst einmal die Beere im Dorf lassen, sprich ein paar Schritte weitergehen ins Hotel Hirsch. Dort kocht und backt die Wirtin Sabine Mast das ganze Jahr über mit Heidelbeeren. Vorab grüßt die wilde Heidi ein Cocktail aus Heidelbeerlikör und Sekt. Dann gibt's Fisch- und Fleischgerichte mit den Beeren, Desserts und Kuchen und als besonderen Gag die Nationalparktorte mit frischen Beeren, Heidelbeerkompott, Kirschwasser, Vanillesahne und dazu Borkenkäfer und Totholz aus Schokolade. Auch die Heidelbeeroma kommt gern auf ein Stück Torte vorbei. Aber zu Hause, da mag sie die kleinen Schwarzwaldperlen immer noch ganz schlicht.
Also ich esse sie nach wie vor furchtbar gern mit Milch und Zucker als Nachtisch. Und ich mache auch gerne Heidelbeerpfannkuchen, aber die wirklichen Heidelbeerpfannkuchen im Teig die Heidelbeeren mitbacken. Weil da karamellisieren die Heidelbeeren schön im Teig beim Braten. Und dann mit Zimtzucker oder Puderzucker ist also ein echter Traum.
Marion Trutter hat uns den Mund wässrig gemacht mit ihrem Besuch im Heidelbeerdorf Enzklösterle. Aber nicht nur im Schwarzwald wachsen Heidelbeeren und werden in diesen Wochen Heidelbeerfeste gefeiert. Wenn Sie ganz spontan sind, in der Lüneburger Heide wohnen oder gerade dort in der Nähe Urlaub machen. Heute findet zum Beispiel noch bis 17 Uhr ein Heidelbeerfest in Gretem statt. Ein Höhepunkt dabei, die Krönung der neuen Heidelbeerkönigin. Wir machen jetzt einen Sprung von Europa über die Meerenge von Gibraltar nach Nordafrika. Nicht nur der Schriftsteller Truman Capote war fasziniert von Tanga. Zuvor hatte sich schon der Maler Henri Matisse von der weißen Stadt am Blauen Meer inspirieren lassen. Und auch Paul Bowles, der 1931 das erste Mal Tanga betrat, erging es nicht anders. Dem Autor vom Himmel über der Wüste folgten außer Truman Capote noch Tennessee Williams und William S. Burroughs. Und sie alle waren in den Bann gezogen von dieser Stadt. Damals gehörte Tanga nicht zu Marokko, sondern war von Anfang der 30er Jahre bis Mitte der 50er eine internationale Zone, verwaltet von verschiedenen Kolonialmächten. In dieser Zeit ging es hoch her in Tanga. Kreative und Literaten kamen in die Stadt und genossen das Laissez-faire, das damals dort herrschte. Man konnte die Nächte durchfeiern und die Tage durchträumen. Diese Zeit ist inzwischen ein Mythos. Doch von dem zehrt Tanga bis heute, wie Christina Küfner bei ihrem Besuch erlebt hat.
Wenn ich gesagt habe, dass mir Tanga wie eine Traumstadt erschien, meine ich das genauso. Überdachte Straßen wie Korridore mit geöffneten Türen auf beiden Seiten. verborgene Terrassen hoch über dem Meer, Straßen aus Brettern, dunkle Sackgassen, kleine schräge Plätze wie Ballettdekorationen in falsch gemalter Perspektive mit Gässchen in alle Richtungen.
Eine Liebeserklärung ist das, ganz klar. Von einem Mann, der sein Herz in den 30er Jahren an Tanger verlor. Paul Bowles, der US-Schriftsteller, lebte Jahrzehnte hier. Von ihm werden wir gleich noch mehr hören, denn ihm verdankt diese Stadt einen großen Teil ihres Mythos. Wo fängt man an, wenn man den aufspüren will? Am besten im Café Hafer, das über der Stadt an einer Steilküste liegt. Der Blick hier oben ist phänomenal. Der Ozean liegt einem zu Füßen und man schaut direkt rüber nach Spanien. Das Café Hafer ist fast 100 Jahre alt und sein Ruf legendär, erklärt mir Youssef Chebar Hadri bei einem Minztee. Er ist Schriftsteller und schreibt am liebsten über seine Heimatstadt Tanger. Von der will er mir heute erzählen und von der Bedeutung dieses alten Cafés.
Das war ein Ort zum Schreiben und zum Schaffen, zum Nachdenken. Damals waren große Schriftsteller hier, wie der Marokkaner Mohamed Choukri oder Paul Bowles, auch sehr viele Intellektuelle. Wenn man das Café Hafer heute besucht, dann sieht man heute vor allem viele Jugendliche. Es ist leider nicht mehr ganz das Hafer von damals.
Wenn von damals die Rede ist, dann sind oft jene gut 30 Jahre kurz nach dem Ersten Weltkrieg gemeint, in denen Tanger nicht zu Marokko gehört, sondern international verwaltet wird.
Während der Zeit der internationalen Zone lebten viele Nationen hier. Spanier, Franzosen, Deutsche, Italiener, auch viele Juden. Es war eine Zeit der Vielfalt.
Eine Zeit, in der auch das Zwielichtige blüht. Bordelle und Drogen gibt es damals en masse. Außerdem zahlt man fast keine Steuern. Weshalb die Stadt schnell Glücksritter und Schmuggler anlockt, aber auch Künstler und Kreative. Sie finden ungeahnte Freiheiten in Tanger und die Stadt wird ein Tummelplatz für die Verrückten. Dynamisch und quirlig ist Tanger bis heute. Zum Beispiel am Grand Soko, einem großen ovalen Platz am Rande der Altstadt, zu dem mich Youssef inzwischen geführt hat. Hohe Palmen stehen auf dem Rondell, um das sich türkisblaue Taxis, Mopeds und Menschen wie Karussellfiguren drehen.
Am Grand Soko findet jeder, was er braucht. Manchmal triffst du jemanden, der wartet auf Touristen, um ihnen die Medina zu zeigen. Manchmal triffst du spanische Männer, die nach Jungs Ausschau halten. Manchmal triffst du jemanden, der nach Migranten sucht. Dieser Platz hier ist ein widersprüchlicher Ort. Aber er hat Charme.
Einige französische Kolonialhäuser säumen den Grand Soko. Auf der einen Seite des Platzes öffnet sich ein hohes arabisches Tor zu Tangers Altstadt. Ein verschachteltes Labyrinth aus engen Gassen, in dem man binnen Sekunden die Orientierung verliert. Ein Kontrollverlust, der aber auch fasziniert. In den 50er Jahren entdecken die Autoren der Beat Generation die Stadt. Die Spießigkeit in ihrer amerikanischen Heimat ödet sie an. Sie wollen in die Ferne, suchen nach Party und Rausch. Und da hat das damalige Tanger so manches zu bieten.
Majun ist eine Süßigkeit aus Honig, Gewürzen und Rohmarihuana. Und wir aßen es, indem wir stundenlang darauf herumkauten. In 2 Stunden wurden unsere Pupillen groß und schwarz. Da spazierten wir hinaus auf die Felder außerhalb der Stadt.
Der Schriftsteller Jack Kerouac schreibt diese Zeilen später über seine Tage in Tanger. Noch wilder treibt es William S. Burroughs, der völlig zugedröhnt einen verrückten Roman produziert, Naked Lunch, heute ein Kultbuch. Auch andere Autoren kommen, bleiben und schreiben, erklärt mir Youssef. Zum Beispiel Allen Ginsberg, Tennessee Williams oder Truman Capote.
Ils trouvaient à Tanger leur paradis.
Sie haben in Tanger ihr Paradies gefunden. Jeder von ihnen konnte hier seinen Wahnsinn leben. So ist Tanger. Hier bekommt man, wonach man sucht.
Wir laufen weiter durch die verschlungenen Gassen vorbei an unzähligen kleinen Läden mit bunten Stoffen, Keramik und Souvenirs. Der Mythos von Tanger bringt der Stadt bis heute viele Besucher. Wer fragt, warum das alles so kam, kommt an einem Mann nicht vorbei.
Paul Bose et la donné une réputation touristique culturelle à Tanger.
Tanger hat seinen kulturellen und touristischen Ruf Paul Bose und den Ausländern, die mit ihm kamen, zu verdanken, nicht den Marokkanern. Dank Paul Bowles haben viele Schriftsteller und Künstler Tanger besucht. Dank dem, was Paul Bowles über Tanger und Marokko geschrieben hat.
Die Worte des US-Schriftstellers werden zum Lockstoff für viele, die nach Entgrenzung suchen. Seit 1947 lebt Bowles in der Stadt und schreibt dort.
Ich genieße die Vorstellung, dass nachts während des Schlafs Zauberei um mich herum ihren unsichtbaren Tunnel gräbt. Seelen werden befreit von unbewussten Ebenen, die in unterschiedlichen Winkeln und Gassen lauern.
Gleichzeitig dokumentiert Bowles, der auch Komponist ist, Marokkos traditionelle Musik, was Jahre später erneut Prominenz in die Stadt führt. Die Rolling Stones kommen häufig nach Tanger. Sie finden in den Klängen Marokkos Inspiration für ihre Songs. Am Abend treffe ich noch den Musiker Bashir Atta, der bei all dem dabei war. Auch er ist zu Hause in der verwinkelten Medina von Tanger und lebt in dem Haus, in dem Bowles einmal gewohnt hat. Er war damals gut mit dem US-Schriftsteller befreundet.
Ich wohnte genau unter ihm und er hat immer zu mir gesagt, komm hoch zu mir. Ich habe ihn oft getroffen. Ich habe ihn immer gefragt, wie er das Leben in Tanger findet. Und er hat es geliebt. Er sagte mir, er wird nie mehr zurück nach Amerika gehen.
Und so kam es dann auch. Alle anderen waren Teilzeitbesucher in Tanger. Paul Bowles aber blieb in der Stadt, bis er starb, vor ziemlich genau 20 Jahren.
Ich glaube, es hat ihm sehr gefallen, dass das Leben hier ganz anders ist als dort, wo er herkommt. Er mochte die Kommunikation mit den verschiedenen Kulturen in Tanger, Europäer, Marokkaner.
Die Legende von Tanger, die damals begann, reproduziert sich inzwischen von selbst. Viele kommen, um noch etwas von diesem Mythos zu spüren. Und ja, auch ich bin deshalb wohl hier. Es wird nicht mein letztes Mal sein, sagt mir Bashir Atta voraus. Denn wer die Magie dieser Zwischenwelt einmal erlebt hat, der komme nicht davon los.
Tanger ist einzigartig, denn wenn man Tanger einmal besucht, will man immer wiederkommen. Und wenn man wiederkommt, verlässt man es nicht mehr. Das gilt vor allem für Künstler und aufgeschlossene Menschen, Leute, die ein anderes Leben leben wollen. Ich glaube, das ist Tanger.
Tanger im Norden Marokkos scheint süchtig zu machen. Über die Anziehungskraft dieser Stadt am Meer berichtete Christina Küfner. Wie mögen sich wohl die Menschen in der Bronzezeit gefühlt haben, als sie mit dem Einbaum auf den Gewässern ihrer Umgebung unterwegs waren? Eine Ahnung davon kann man in den Elbtalauen bei Hitzacker in Niedersachsen bekommen. Ein Naturparadies, das man natürlich mit einem Paddelboot oder einem Kanu erkunden kann, aber auch etwas abenteuerlicher mit einem Einbaum. Diese ungewöhnlichen Wasserfahrzeuge waren die Fortbewegungsmittel in der Bronzezeit vor etwa 3.000 bis 4.000 Jahren. Wissenschaftler des Archäologischen Zentrums in Hitzacker haben sie nachgebaut. Und Besucher des Museums können die altertümlichen Gefährte ausprobieren. Auf eigene Faust oder auf geführten Einbaumexkursionen. Thomas Sambol ist mitgefahren.
Ein kleiner Steg am schilfbewachsenen Ufer des Hitzackersees unweit der Elbe. Andrea Menzel vom Archäologischen Zentrum und Besucherin Carmen Juppek bereiten sich auf einen ungewöhnlichen Ausflug in die idyllischen Elbtalauen vor.
Schon mal gepaddelt?
Gut. Andrea Menzel ist beruhigt, denn Einbaumfahren ohne Paddelerfahrung das könnte ganz schön mühsam werden.
Die sind sehr schwer, 400 Kilo circa. Fährt sich wirklich wie ein LKW im Wasser. Langer Bremsweg, ein bisschen schwerfällig, braucht immer ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Aber das ist eben, wenn man 400 Kilo in Fahrt bringen muss, das dauert schon eine Weile.
Schwer beeindruckt mustert Carmen Jopek die beiden gewaltigen Baumstämme, die auf beiden Seiten des Stegs im Wasser dümpeln. Die Archäologen des benachbarten Museums haben daraus rund 6 Meter lange Boote gezimmert, mit bis zu 5 Zentimeter dicken Bordwänden, durch die normalerweise kein Tropfen Wasser dringt. Dafür haben sie Werkzeuge verwendet, die auch schon die Menschen in der Bronzezeit benutzt haben. Museumsleiterin Ulrike Braun erklärt, worauf es beim Einbaumbau ankommt.
Der Eichenstamm muss sehr, sehr gerade gewachsen sein. Sobald er also einen Drehwuchs drin hat, haben sie das umso schwerer, dann ihn auf Wasserwege gerade zu steuern. Und am besten, sie haben einen Röntgenblick und können gucken, ob da drin versteckte Äste sind. Das sind so klassische Stellen, wo der Einbaum dann nachher Wasser zieht. Und dann geht's los, dass sie ihn aushöhlen und ihn zuformen. Also wenn sie ihn so rund lassen würden, hätten sie ein Problem. Wenn sie es zu rund lassen, können sie vielleicht nachher zu schnell eine Eskimo-Rolle drehen, die sie nicht gerade gerne möchten.
Einmal in Fahrt gleitet so ein Einbaum aber ganz ruhig übers Wasser. Es ist fast windstill. Ganz sanft brechen sich die wenigen Wellen am Bug des urtümlichen Gefährts. Die Crew sitzt darin tiefer als die umgebende Wasseroberfläche. Wenn die beiden Einbaumfahrerinnen ihre Ruderblätter eintauchen, plätschert es leise. Fühlt sich richtig gut an, findet Carmen Jopek.
Also finde ich erstmal vom Gefühl her stabiler als in so einem kleinen Paddelboot, muss ich sagen. In der Schulzeit bin ich gerudert und das war wesentlich wackeliger. Das hier ist echt angenehm.
Typisch Einbaum eben, ergänzt Andrea Menzel.
Ein leichtes Boot würde viel schneller vom Wind abgetrieben werden und würde viel schneller kippen. Von der Seite braucht man auch keine Angst zu haben in den Einbäumen. Es ist natürlich, wenn Leute kommen und sagen, ach, ich bin Kanufahrer, ist schon öfters vorgekommen. Die dachten, die können Kanu fahren und sind dann entweder gekreuzt über den See oder im Kreis gefahren, immer. Passiert alles. Aber viele beherrschen die dann doch. Die gehen schön zu fahren, wenn man einmal drinnen sitzt und losfährt.
Und auch diesmal geht es weder im Kreis noch im Zickzack, sondern schön geradeaus quer über den Hitzackersee und dann die Jezel hinauf, einen Nebenfluss der Elbe. Am Ufer Silberweiden und Erlen und immer mal wieder eine Biberburg. Über dem Einbaum kreist ein Milan, Rabenkrähen, ein Schwarzstorch und jede Menge Gänse ziehen vorbei. Aber plötzlich hält die Besatzung inne.
Was entdeckt?
Ja, da ist auch gerade was reingesprungen.
Reingesprungen?
Ja, ja. Untergetaucht.
Eisvogel. Das war jetzt ein Eisvogelruf.
Im Einbaum steigt die Spannung. Schließlich begegnet man den kleinen blauen Vögeln mit dem orangefarbenen Bauch nicht alle Tage. Aber doch kein Eisvogel in Sicht, leider. Hat ihn das urtümliche Gefährt vielleicht verschreckt? Ihr nicht, meint Einbaumkapitänin Menzel. Eisvögel sind vielmehr ziemlich rasante Flieger.
Weil der fliegt ungefähr 40 Stundenkilometer schnell. Da muss man schnell sein mit dem Schauen.
Auch an Bord des Einbaums vergeht die Zeit wie im Fluge. Nach der üblichen 3-Stunden-Tour wollen die Leute oft gar nicht wieder aussteigen, erzählt Andrea Menzel.
Und was das Schönste ist, die bringen Ruhe in einem rein, weil die langsam fahren, gemächlich. Und wir werden so richtig zurückgeholt vom Stress in die Natur, in die Ruhe. Es ist meditativ, das Einbaumfahren, würde ich behaupten.
Und Museumsleiterin Ulrike Braun meint,
die Menschen, die dann gefahren sind, die kommen so entspannt wieder. Dieses Plätschern der Wellen, das so ganz leise um einen herum ist, die Vogelstimmen. Also die meisten kommen sehr entspannt wieder und sehr glücklich.
So geht es auch Carmen Jopek, die bald wieder mit diesem Bronzezeitboot fahren möchte, weil man sich ein bisschen darin fühlt, wie vor 3000 Jahren.
Ich hätte noch weiterfahren können, ja. Es ist halt total schön, so mal eine Runde zu entschleunigen. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es wesentlich entspannter ist. Man ist einfach ganz entspannt am Paddeln und schippert halt gemütlich über den See und guckt sich in aller Ruhe um.
Schippern wie in der Bronzezeit und beim Einbaumfahren entschleunigen. Das geht in den Elbtalauen bei Hitzacker, wie Thomas Sambol erfahren hat.
£18 a meet a weekend whiskey for the
yourself. How can a young man stay at home when the pretty girls look so well? Down the river I go, Uncle Joe, down the river I go. Down the river I go, Uncle Joe, down the river I go. 16 miles away from home on a chicken grove today. Hattie Mae here with his wife, I'd better get away. Down the river I go, Uncle Joe, down the river I go. Down the river I go, Uncle Joe, down the river I go.
Wir haben gerade eine Rekordhitzewoche hinter uns. Darf es nun ein bisschen kühler sein? Vielleicht hilft ja schon der Gedanke an Weihnachten. Oder etwas konkreter, der Besuch von Santa Claus. Das geht auch mitten im Hochsommer. Wer tatsächlich Weihnachtsmarktatmosphäre im Juli und August wünscht, muss an den Polarkreis nach Finnland reisen, wo es in diesen Tagen eigentlich auch recht warm und vor allem hell ist. Aber Santa Claus wohnt in Rovaniemi, 50 Meter unter der Erde. Wer ihn treffen möchte, muss für den sogenannten Center Park zahlen und bekommt dafür Elfen, eine Eisprinzessin und viel Entertainment mit Shows und Akrobatik zu sehen. Reporter Rocco Tiede hat mit Elfen und natürlich Santa Claus persönlich gesprochen und auch einige dieser Weihnachtsmann Forever Fans begleitet.
Cool, dort war Spielplatz und da machen die ganz viele Shows. Und dort war eine Elfenschule.
Okay. Und wir waren bei der Eisprinzessin.
Das sagen die Geschwister Erwin und Lena. Sie sind zusammen mit ihren Eltern an den Polarkreis nach Finnland gereist, um mitten im Hochsommer den Weihnachtsmann zu besuchen. Denn im finnischen Rovaniemi in Lappland gibt es den echten Santa Claus das ganze Jahr. Zur inoffiziellen Heimat des Weihnachtsmanns machen sich jährlich tausende Touristen aus der ganzen Welt auf. Chinesen, Polen, Italiener, Spanier genauso wie Franzosen, Japaner oder Österreicher. Und natürlich viele Deutsche.
Ich fand es sehr gut. Wir haben die Zeit gut verbracht. Und es waren angenehme Temperaturen. Und es wurde uns nicht langweilig. Positiv Eindruck hat es hinterlassen. Also wir fanden es sehr gut.
Erklärt Sven Lerchenberger, der Vater von Erwin und Lena. Die Familie Lerchenberger kommt
aus dem Erzgebirge. Und von daher ist der Erzgebirge ist ja das Weihnachtsland. Und da konnten wir uns das gleich mal ein bisschen abgucken und anschauen. Und fanden es sehr interessant.
Die Lerchenbergers wohnen im ostsächsischen Thum zwischen Annaberg-Buchholz und Chemnitz, quasi in einer Hochburg der deutschen Weihnachtsfolklore. Vermissten sie etwas im finnischen Santa Park?
Pyramiden und Räuchermännchen und Nussknackern, aber so, dass es wirklich so aussieht wie bei uns im Erzgebirge, ist es noch nicht.
Offensichtlich sind auch Erwachsene für dieses fragwürdige Entertainment offen. Ganz billig ist der Eintritt mit 65 Euro für eine Familie mit zwei Kindern nicht. Aber das scheint viele nicht abzuschrecken. Sven Lerchenberger?
Für Familien fanden wir das jetzt nicht zu hoch. Wir waren jetzt doch 4 Stunden hier hinne.
Warum finden es Kinder so cool, was hier in einer Art Freizeitpark 50 Meter unter der Erde geboten wird? Brauchen wir jetzt wirklich schon den Weihnachtsrummel in den Sommerferien? Reicht es den Menschen nicht, wenn die deutschen Supermärkte bereits im September die ersten Pfefferkuchen, Nürnberger Spekulatius oder Schoko-Weihnachtsmänner in ihre Regale legen? Und wer fährt freiwillig nach Skandinavien, um dort Santa Claus, Rentier Rudolf und Elfen zu sehen, im Juli und August? Offensichtlich kann es manchen Weihnachtsmann-Forever-Fans saisonal nicht verrückt genug zugehen. Alles jetzt sofort ist die Devise der verwöhnten Wohlstandseuropäer. Also auf zu Santa Claus, denn immerhin ist es dort meist etwas kühler als im nach Hitzerekorden stöhnenden Deutschland.
Beeper. I'm Elf Beeper. I do a lot of things. As elves, we change our places. This day I'm here selling tickets and tomorrow I might be there working at the Kota Cafe or something.
Die Elfe Beeper sitzt heute an der Kasse und ist morgen im Café tätig. Jeden Tag wechselt sie ihren Platz. Eine andere Elfe verweist auf die Anzahl der hier tätigen Fabelwesen. Genauso viele, wie es Sterne in der Nacht gibt.
Oh, maybe 3 or as much as there are stars in the sky. And you can count them at night. Goodbye.
Oh, I am the Ice Princess. Hello.
Oh, I have lived for 1,000 of years here, so that it's always white Christmas here in Rovaniemi. And also little lovely elves. Thank you.
Die Eisprinzessin lebt seit tausenden Jahren hier und hilft Santa Claus. Immer, das ganze Jahr, sei hier White Christmas in Rovaniemi mit den vielen Elfen. Auf einer Bühne gibt es Zirkusartistik, Tanz und Musik. Ein Kind ruft:
Der Weihnachtsmann kommt! Der Weihnachtsmann kommt!
Ich fand die artistischen Leistungen sehr beeindruckend von den Wichteln auf der Bühne,
sagt die 16-jährige Lia aus Erkner und empfiehlt auch die
kleine Bahn, die durch ganz viele verschiedene Welten fährt, ein Spielplatz für Kinder, eine Eiswelt, wo man Eisfiguren sehen kann. Man kann mit dem Weihnachtsmann Fotos machen, es gibt Shows mit Elfen, mit dem Weihnachtsmann. Man kann sehr viele Andenken und Souvenirs kaufen. Und essen, sehr viel.
Santa Claus.
Yes.
You speak German,
I heard? Ja, kleine, aber ja. Forever Weihnachtsmann. Geboren als Weihnachtsmann. Und bitte keine Frage der Jahr. Ich habe keine Ahnung. Ja, oh, ja, Sommer und Winter und ja.
Warum arbeitet Santa Claus ausgerechnet hier?
Ist da eine schöne Platz. Ja, und dann ich habe meinen Rudolf. So, das ist ein perfekter Platz für Rudolf. Er ist in Deep Forest. Rudolf in super Kondition.
In einem Mischmasch aus Englisch und Deutsch erzählt der Mann mit dem langen weißen Bart und roter Robe auch von Rudolf, dem Rentier, welches leider gerade im Wald sei. Aber dem gehe es gut, auch im Sommer. Seine Helfer sind die Elfen, von denen es so viele gibt, wie Sterne am Himmel.
As many stars I can see in the sky, that's the number of elves I have. Millions.
Was wünschen sich die Kinder von Santa Claus, die ihn besuchen?
Oh, die wünschen Dolls, Barbies, Traktors, Robots, Monsters. Oh, ja. Yeah. Aber Gesundheit ist der Beste.
Oh, hallo. Ja, guten Tag. Wie heißt du?
Lorenza.
Lorenza, bitte. Oh, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, ja. Ich habe eine Frage. Wo geschenkt möchtest du zu Weihnachten?
Ein Hund.
Ein Hund. Ein kleiner oder ein großer Hund?
Ein großen Braun.
Ein großer Hund. Okay. Und wo geschenkt möchtest du zu Weihnachten?
So einen kleinen, schönen Spielhund.
Wo heißt du?
Guten Tag, Katharina.
Okay, hallo, einen guten Tag. Wo heißt
Lia.
Du? Ich habe eine Frage, wo geschenkt möchtest du zu Weihnachten?
Hundefutter.
Vielen Dank und eine schöne Sommer und eine schöne Reise und bis Weihnachten in Germany.
Tschüss.
Tschüss. Befremdlich. Also gerade für Leute, die aus Deutschland kommen und es eigentlich gewohnt sind, dass es kalt ist, wenn es Weihnachten ist, natürlich ist es ein bisschen befremdlich hier.
Einige Erwachsene, wie Marcel Bickeris aus Berlin, sind eher kritisch und finden es zu kommerziell. Andere sprechen abschätzig von Disney World und meinen einmal und nicht wieder. Bei Marcel lag der Santa Park zufällig auf der Strecke in Richtung Norwegen. Und er gibt zu,
das ist schon mit Liebe zum Detail gemacht. Ich denke, für einen Stopp reicht es auf jeden Fall. Jetzt extra hierher fahren, würde ich jetzt nicht auf mich nehmen. Nee.
Kindern scheint es aber zu gefallen, wie dem 11-jährigen Joshua, Marcels Neffen.
Also, es ist ja eigentlich cool.
Am besten gefallen hat ihm
diese Eiswelt da. Das ist mir immer noch unbegreiflich, wie man das da aus Eis so welche Skulpturen machen kann. Zum Glück konnte man sich da so einen Mantel überziehen.
Werden es ihm seine Klassenkameraden denn glauben, dass er mitten im Sommer Santa Claus begegnete?
Also wenn sie es googeln schon, sonst nicht.
Auch wenn eine Reihe von Erwachsenen skeptisch bleibt. Den kleinen Kindern gefällt es. Und es ist erstaunlich, wie bescheiden ihre Wünsche an den Weihnachtsmann ausfallen.
Ich habe bloß gesagt, dass ich mir zu Weihnachten ein Malbuch wünsche.
Sagt Lena Lerchenberger. Selbst für kleine Mädchen, wie für die 5-jährige Lorenza, war es
gar nicht so gruselig.
Lorenza hat in Rovaniemi nicht ihren Glauben an den Weihnachtsmann verloren. Sie fand es hier offensichtlich sehr schön.
Weil das hier das Haus vom Weihnachtsmann ist und der Weihnachtsmann hier lebt. Und er kommt auch immer Weihnachten zu uns.
Und Rocco Tiede hat Weihnachtsatmosphäre im Hochsommer eingefangen beim Besuch von Santa Claus im finnischen Rovaniemi. Musikalisch bleiben wir noch ein wenig in Finnland und lassen mit Juraco den heutigen Sonntagsspaziergang ausklingen, der Sie vielleicht ein wenig inspiriert hat. Ihnen noch einen schönen Tag und sehr entspannt wünscht Dörte Hinrichs.